Heute, an diesem drittletzten Sonntag des Kirchenjahres, im Kalender des Kirchenjahres, geht es ja nun langsam zu Ende, möchte ich uns einige Verse aus dem Römerbrief lesen, im 14. Kapitel, die Vers 7 bis 9, wo es ja darum geht, das Ziel unserer Erlösung zu erkennen. Wir hatten jetzt das Reformationsfest und wurden daran erinnert, dass Maßstab des geistlichen Lebens Gottes Wort allein ist. Nicht die Gedanken darüber, über Gottes Wort, sondern Gottes Wort, das unsere Gedanken in die richtige Bahn bringen möchte. Und wir haben bald den Bußtag, zu dem wir auch eingeladen worden sind, um unser Leben neu zu überdenken, ob es in der Erlösungskraft Jesu gestanden hat. Und in uns soll auch die Freude auf die Ewigkeit erstehen und erwachsen. Denn wir leben immer nur einen Tag. Und am Ewigkeitssonntag soll uns die Herrlichkeit des himmlischen Lebens vor dem geistlichen Auge stehen. Und da wirft sich natürlich die Frage auf, leben wir als Christen so realistisch? Ist uns Gottes Wort allein noch Richtschnur oder unsere Gedanken über Gottes Wort? Sind wir gerne bereit, unser Leben revidieren zu lassen, durch Buße verändern zu lassen? Und sind wir bereit, mit großer Freude in die Ewigkeit aufgenommen zu werden? Das sollten unsere Fragen sein. Wo liegen unsere Aussichten? Der Apostel Paulus durfte durch den Heiligen Geist so sagen, unser Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Das Ziel unserer Erlösung soll sein, unter der Führung des lebendigen Gottes in Christus zu leben. Christus ist für uns gestorben. Für unsere Sünden, wie wir es im Vorfeld schon hörten, alle Menschen sind Sünder und brauchen Erlösung. Er hat für uns den Tod besiegt, er ist auferstanden für uns. Warum? Einfach so, damit wir das neue Leben kennenlernen und im neuen Leben wandeln. Und, wie sagt uns die Schrift, er ist Herr. Wir haben nicht mehr selber zu entscheiden, was in unserem Leben vorangehen soll. Er ist Herr. Das soll uns jetzt auch so zum Jahresende wieder ganz neu bewusst werden. Denn wir sehen ja, dass selbst auch im Namen des Christentums dieses Jesus ist Herr abgeschüttelt wird. Ich bin Herr. Ich will machen, wie ich es denke. Und nicht, wie der Herr es denkt. Ich frage ihn gar nicht erst mal darüber. Das macht sich immer mehr breit. Aber wir sollen und wollen in der Freude mit unserem Herrn leben. Christus ist für uns gestorben. Er ist in diese Welt gekommen mit dem Auftrag, dies zu tun. Dieses stellvertretende Opfer zu bringen. Extra dafür ist er gekommen, für mich, für dich, um zu sterben. Er ist nicht irgendwie getötet worden und versehentlich gestorben, bewusst gestorben, bewusst gekommen in diese Welt. So wie der natürliche Mensch alles eigentlich dran setzt, um lange zu leben. 150 und wenn es geht 200 Jahre. Oder sogar ewig auf dieser Erde. So hat Jesus Christus alles dran gesetzt, endlich zu sterben. Für uns. Er hat den Weg gesucht, wann er endlich ans Kreuz für uns gehen konnte. Wann darf ich endlich für den Wolfgang sterben? Wann darf ich endlich seine Schuld am Kreuz tilgen? Das war sein großes Verlangen. Denn die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Ist der Tod. Die ewige Trennung von Gott. Aber das Geschenk Gottes in seinem Sohn Jesus Christus soll Leben in uns auswirken. Die Gabe Gottes, das ewige Leben. Darum gab Jesus Christus alles dran, um für uns sterben zu können. Wir bedauern nicht, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir bedauern nur, dass es zu so einem Erlösungspreis um unseren Willen kommen musste. Aber wir sind dankbar, dass er gestorben ist. Wir sind dankbar, dass er unsere Lasten auf sich genommen hat. Er brauchte nicht zu sterben. In ihm pulsierte das ewige Leben. Er gab sich ganz freiwillig, bewusst in den Tod. Das Sterben der Menschen ist verdient. Der Tod über meinem und deinem Leben ist verdient durch die Sünde. Aber Jesus Christus hatte diesen schlechten Verdienst nicht. Er ließ sein Leben freiwillig. In Johannes 10 dürfen wir das ja auch lesen. Da heißt es, er sagt, darum liebt mich ja mein Vater, weil ich mein Leben freiwillig lasse. Ich sterbe gerne für die Menschen. Ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es auch wiederzunehmen. Darum liebt mich mein Vater, weil ich freiwillig in den Tod am Kreuz auf Golgatha für die Menschen gehe. Es ist die Liebe Gottes, die den Sohn hingab für uns, damit wir nicht im ewigen Tode bleiben. Das sollen wir auch am Ende dieses Jahres, das zunehmende Ende des Jahres, neu für uns erkennen. Wir haben den Tod verdient. Aber Gott liebt uns und will, dass wir leben. Freiwillig ging Jesus für dich und für mich ans Kreuz. Freiwillig. Es waren nicht die Juden. Ja, wie er oft gesagt wird, die haben den Messias getötet, haben Christus getötet. Es waren unsere Sünden, die ihn getötet haben. Und er ließ sich sogar gerne töten für unsere Sünden. Er hätte es nicht machen müssen. Der himmlische Vater suchte nämlich einen Weg der Versöhnung mit all seinen Geschöpfen, mit dem Menschen, der abtrünnig geworden ist. Gott war in Christus für dich, damit du, damit ich diese Gerechtigkeit durch seine Versöhnung am Kreuz bekomme, die Gott anerkennt. Die war futsch, die war weg. Du konntest machen, was du wolltest. Du bist ein armer Tropf geblieben. Keine Gerechtigkeit in deinem Leben. Alles, was du dachtest, alles, was du sagtest, alles, was du tatest, ging an der Gerechtigkeit Gottes vorbei. Nichts war gut. Aber Gott selbst liebte uns. Und er fand einen Weg, sich selber mit uns zu versöhnen. Das sollen wir denken. Und das sollen wir neu erkennen. Und daraus resultiert auch ein ganz anderes Leben, als wir es oft führen. Wir merken, dass wir oft mit unseren Gedanken, Worten und Werken am Abseits gelandet sind. Der eingeborene Sohn Gottes musste also für den Auftrag des himmlischen Vaters in den Riss treten. Er musste sich entscheiden für uns, für diesen Auftrag. So lesen wir es ja auch im Hebräerbrief, das sind Zitate ja aus dem Psalm 40, wo es dann heißt, ja, Opfer und Gaben, Vater, gefallen dir gar nicht. Die Menschen können tun und machen, was sie wollen. Das interessiert letztlich nicht für diese Gerechtigkeit. Und dann spricht der Sohn, aber den Leib hast du mir bereitet. Und dann kommt die freiwillige Entscheidung, deinen Willen tue ich gern. Ich nehme das an. Ich tue es gern. Ich komme in diese Welt, um Sünder selig zu machen. Was ist das für eine Liebe Gottes? Denken wir noch daran, begleitet uns das eigentlich noch durch den Tag, diese Liebe Gottes? Denken wir daran, dass Gott alles dran gesetzt hat und hat so von seinem Sohn auch das Ja-Wort erwartet und auch bekommen, damit ich, damit du leben kannst, und zwar nach Gottes Willen? Denken wir im Alltag daran oder überlassen wir uns wieder den Geschehnissen in dieser Welt? Jesus Christus sagt, ich bin ja nicht gekommen, Matthäus 20, dass man mir dient, sondern ich bin doch gekommen, dass ich dir diene, dass ich euch diene, dass ich mein Leben gebe zur Bezahlung. Dazu bin ich gekommen. Nur göttliche Liebe hat diese Qualität. Darum steht auch im Hohen Lied dieses wunderbare Wort: Liebe ist stark wie der Tod. Die göttliche Liebe überwindet den Tod und die Sünde. Darum sagte der Herr Jesus auch zu denen, die immer mit Werken umgehen wollten und meinten, einen gnädigen Gott zu finden, zu den Pharisäern: Wehe euch, wehe euch. Ihr achtet so sehr auf die äußeren Dinge, und ihr wollt einen eigenen Gottesdienst aufrichten, aber wehe euch, ihr kommt nicht in den Himmel. Seid dankbar über die Liebe Gottes in seinem Sohn. Er hat freiwillig Ja gesagt. Lasst die Liebe Gottes zu. Ein zweites: Christus ist ja nicht nur für uns gestorben, sondern er ist für uns auferstanden von den Toten. Wir sind dankbar dafür, dass er gestorben ist, aber wir sind noch dankbarer, dass er nicht im Tod geblieben ist. Denn wenn Jesus zwar diesen Gehorsamsdienst, diesem Auftrag für uns zu sterben, nachgekommen wäre allein, wären wir von der Schuld der Vergangenheit befreit durch dieses Opfer, aber wir hätten keine Voraussetzung, jetzt ein anderes Leben zu leben. Wir hätten keine Kraft, ein neues Leben, das aus Gott entspringt, zu empfangen und zu leben. Der Tod musste auch überwunden werden. Wir hätten keine gesicherte Zukunft. Denken wir daran. Wir hätten keine Möglichkeit, der Sünde zu widerstehen, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre. In der Pfingstpredigt hat der Apostel Petrus Folgendes auch gesagt: Um den Menschen Mut zu machen, nicht nur traurig werden zu lassen über ihre Sünde, für die ja Christus sterben musste, sondern ihnen Mut zu machen zum Leben. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss, und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz schlagen lassen und umgebracht. Den hat Gott aber auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Er ist auferweckt. Das heißt, die Tür Zu einem anderen, neuen Leben ist offen nicht nur die Sündenvergebung. Die Sündenvergebung ist die Voraussetzung, das neue Leben zu empfangen, in dem wir auch stehen sollen. Wir dürfen jetzt siegreich sein gegen die Sünde. Wir dürfen sogar auch auf das Wort Gottes hin handeln, was vorher gar nicht möglich war. Wir haben es gelesen, aber nicht getan. Paulus hat ja auch gesagt, ich kenne es. Eigentlich wollte ich es tun, aber es ging gar nicht. Man kann die Bibel kennen, ohne sie beherzigen zu können in der Tat. Wenn man nicht das neue Leben hat, geht das gar nicht. Kann man auswendig kennen, studiert haben. Ich bin so dankbar über die Zeugnisse auch mancher Pfarrer, die gemerkt haben, nach vielen Jahren ihres Dienstes, dass sie überhaupt keine Kinder Gottes waren. Ja, sie haben immer gepredigt aus dem Wort, aber sie konnten es gar nicht selber umsetzen. Bis der Tag kam, wo sie merkten, sie brauchen das neue Leben. Nicht nur das Denken an die Sündenvergebung. Mir sind alle meine Sünden vergeben. Ich brauche das neue Leben. Und dann redeten sie aus der Erfahrung des neuen Lebens und konnten ganz anders mit dem Nächsten umgehen. Denn das neue Leben birgt in sich die Kraft, dass wir nicht zurückfallen müssen in die Sünde. Dass wir nicht das, was wir abgelegt haben, wieder tun müssen. Dass wir nicht das, so wie ein Hund, was er gespien hat, wieder fressen müssen. Dass wir nicht wie eine Sau wieder uns in dem Dreck wälzen müssen nach der Schwemme. Verstehen wir? Das neue Leben ist diese Kraft und das brauchen wir. Und das will der Apostel Paulus hier auch nahe bringen. Wir sind doch des Herrn. Wir gehören dem Herrn. Und darum sind wir nicht nur bereit für ihn in dieser Zeit dienstbar zu sein, sondern freuen uns auch auf die ewige Herrlichkeit. Das Tor des neuen Lebens ist geöffnet. Als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang im Tempel von oben an bis unten aus und man schaute in das Allerheiligste, was verboten war. Wer da hineinschaute, ohne von Gott beauftragt zu sein, musste sterben. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester mit Blut in das Allerheiligste gehen. Aber plötzlich konnte jeder hineinschauen, der es im Glauben annehmen wollte, dass Christus für ihn gestorben ist und auferstanden ist von den Toten. Das Tor des neuen Lebens ist geöffnet. Liebe Geschwister, daran sollten wir uns neu erinnern. Nicht nur dankbar sein für den Tod Jesu, sondern dankbar für seine Auferstehung und für das neue Leben, was darin verborgen ist. Und darum steht ja auch in der Offenbarung die wunderbaren Worte, dass ja die Gläubigen, so wie es Johannes sehen konnte, auf Patmos plötzlich den Tempel Gottes mit der Bundeslade sehen können. In Offenbarung 11, Vers 19, der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Jeder, der Jesus im Glauben angenommen hat, darf das nun schauen, unbeschadet, sondern sich freuen. Darum spricht der Apostel Paulus auch im Brief an die Kolosser: Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Trachtet nach dem, wo Christus ist, denn da ist euer Leben jetzt. Schaut nicht nur auf den Tod am Kreuz auf Golgatha, dankt dafür, aber schaut jetzt auf das Leben. Er ist euer Leben. Ja, wir sollen es neu bedenken am Jahresende und vielleicht da auch Buße tun, wo wir diesen Blick auf das wahre Leben verlassen haben. wo wir wieder mit dem Leben der Vergänglichkeit unsere Zeit zugebracht haben. Wo wir merkten, dass uns letztlich alles unter den Händen zerrinnt. Man baut etwas auf, es fällt wieder zusammen. Man baut es wieder auf, es fällt wieder zusammen. Immer dasselbe. Und unser Leben wird darin verbraucht. Der Herr möge uns vergeben. Da, wo wir wieder mit der materiellen Welt mehr Lebenshoffnung wünschten als diese Lebenshoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Der Apostel Paulus hat auch in seinem eigenen Leben das so verspürt und sagte auch im Galaterbrief Kapitel 6, Vers 14 und 15, es sei ferne, mich zu rühmen als allein von dem Kreuz Christi, von dem Ja-Wort Jesu zu mir und von der Überwindung des Todes. Und das Dritte, Christus ist Herr. Er ist Herr. Daran werden wir auch neu erinnert. Er ist das Wichtigste in unserem täglichen Leben. Wichtiger als jeder Mensch. Wichtiger als die Arbeit, als das Studium, das Geld. Er ist das Wichtigste. Daran sollen wir neu denken. Das Ziel der Sündentilgung und das Ziel der Auferstehung Jesu ist dieses neue Leben mit dem Herrn. Nicht nur im Glauben an den Herrn. Aber wir sollen mit Jesus leben. Er ist der Herr. Er hat das Sagen. Das ist das Neue. Und dann können wir auch täglich, ach, wir kennen ja so vieles auswendig, täglich sagen, auch mit David, der ja durch den Heiligen Geist in viele Situationen der Ehrung Gottes geführt wurde und prophetisch reden konnte, wer Gott in Christus ist. Und durfte auch sagen, der Herr ist mein Hirte. Mein Hirte, wir können uns ja mal die Mühe machen und eine Schafherde und den Hirten mal anschauen, mal studieren, wie gehen die denn miteinander um? Können die Schafe sagen, wo es lang geht? Können sie sagen, Hirte, du musst uns dahin führen? Nein, der Hirte sagt, wir gehen da lang, wo ich euch das sage. Der Herr ist mein Hirte. Und was passiert, wenn er dann doch mein Hirte ist? Nichts wird mir mangeln. Gar nichts. Alles da, alles paletti, bei ihm. Er gibt mir zu essen, er gibt mir zu trinken und er macht meine Seele ständig, ständig froh. Er erquickt mich. Das kann ich selber nicht, das kann kein Mensch mir geben. Das tut der Herr, mein Hirte. Und selbst wenn ich in Situationen komme, wo es mal äußerlich dunkel wird, durchs dunkle Tal, brauche ich mich überhaupt nicht zu fürchten. Weil zwei Dinge mich dann immer leiten aus seiner Hand. Einmal der Stecken, der mich immer wieder so ein bisschen zurechtklopft. Ja, da geht's lang, ne? Und der Glaubensstab, der feststeht. Brauche ich mich gar nicht zu fürchten. Auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Und dann passiert das große Wunder, dass im Angesicht der Feinde, über die wir uns ja sehr oft aufregen, ne? Da können wir stundenlang über die Feinde reden, wie feindlich sie sind und wie schlecht sie sind. Aber im Angesicht der Feinde wird uns der Tisch gedeckt. Und wir können in der Zwischenzeit, wo die Feinde feindlich sind, essen. Das ist das Leben mit dem Herrn. Ja, der Herr gibt mehr, als wir brauchen. Gutes und Barmherzigkeit folgen uns dann unser Leben lang durch die Zeit, bis wir ihn schauen. Und wir sollen jeden Tag sagen, ich bleibe bei dir, bei dem guten Hirten. Ich gehe nicht weg. Auch heute ist ein Tag der Gnade, ich bleibe bei dir. Dann sind wir auch bereit, wenn der Herr ruft, in die Ewigkeit zu kommen. Dann müssen wir nicht sagen, oh Herr, jetzt noch nicht, ich will ja da noch ein bisschen aufräumen. Nein, da sind wir bereit. Verstehen wir? Diese Bereitschaft, das ist die Ehrung, die Gott uns gibt. Durch das Leiden Christi, durch das Auferstehen von den Toten, dürfen wir eine ständige Bereitschaft haben, die Herrlichkeit Gottes schauen zu wollen und aufgenommen zu werden in Ewigkeit. Wenn wir auch in diesem Jahr so ein besonderes Jahr hatten, wo wir 500 Jahre Reformation gedachten, dann genügt das ja gar nicht, einfach nur daran zu denken und sich zu freuen, was mal in der Vergangenheit geschehen ist. Sondern die Frage muss laut werden, ist das noch heute so? Ist das noch heute in meinem Herzen so, dass Gottes Wort für mich bindend ist? Was er sagt, ich muss es ja gar nicht mal verstehen. Das muss ich einfach nur tun. Ist das heute noch so? Oder denke ich nur an die Vergangenheit? Der Apostel Petrus sagte auch in seinem ersten Brief im 4. Kapitel, es ist ja genug, dass wir früher anders gehandelt haben. Aber jetzt die Zeit des Lebens, die wir jetzt noch haben, wollen und sollen wir dem Willen Gottes leben. Egal, wo wir stehen. Egal, wo wir stehen. Und ich habe mich gefreut auch wieder mal, ich lese ab und zu mal darüber etwas, wo Erweckung entstanden ist und wie sie entsteht und was dann auch wirklich da vor sich geht. In den 70er Jahren gab es ja auch die große Erweckung in Kanada. Fing klein an, zog aber durch dieses zweitgrößte Land der Erde und vieles änderte sich plötzlich in dem Herzen von auch Gläubigen, von bereits Gläubigen. Ein Kennzeichen dieser Erweckung war eine radikale Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Die Leute wollten plötzlich alles in Ordnung gebracht haben. Sie wollten in der Wahrheit miteinander reden. Und sie wollten alles regeln, wo sie unehrlich gewesen sind. Ehrlich vor Gott und ehrlich vor den Menschen. Da heißt es ja, der berufliche Umgang wurde ein ganz anderer mit den Mitmenschen. Aber auch die Geistlichen, auch der Pastor und die Gemeindeältesten und die Gläubigen kehrten plötzlich um und merkten, sie sind zwar gläubig, aber nicht auf dem Weg der Freude. So bekannte ein Pastor öffentlich vor der großen Menschenmenge, ich bin ein Heuchler. Ein Missionar stellte sich bloß mit der Aussage, ich bekenne meine Missgunst. Ich war neidisch. Neidisch darauf, dass die Erweckung nicht in meiner Kirche, sondern in einer anderen zuerst geschah. Die Welle, ehrlich vor Gott und ehrlich vor den Menschen zu sein, ergriff viele ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kirche. Kirchenälteste gestanden, dass sie ihren Pastor dauernd kritisierten oder sogar verachteten. Wurde alles öffentlich plötzlich. Ja, man wollte das neue Leben. Rechtsanwälte, Psychologen und Akademiker jeder Art nahmen Jesus an und taten öffentlich oder unter vier Augen Buße. Es blieb nicht bei dem Bekenntnis der Lippen. Die innere Korrektur folgte in den Herzen. So ging ein Bauer zum Beispiel zu seinem Nachbarn und erklärte plötzlich und sagte, Jörg, ich habe dir eine Kuh gestohlen. Bitte vergib mir, ich will sie dir ersetzen. Aber der Nachbar erwiderte, du brauchst sie mir nicht ersetzen, ich habe dir auch eine gestohlen. Bitte vergib mir, das wollen wir jetzt in Ordnung bringen. Ein sozialer Angestellter beichtete seinen Warenhausdiebstahl und zahlte den Wert zurück. Ein Zöllner bekannte seine Veruntreuung mit dem Zollgut und leistete Schadenersatz. Ein anderer Dieb erklärte, ich habe gestohlen, kann es aber nicht wieder gut machen, will aber dafür umsonst arbeiten. Zechpreller kamen in die Wirtshäuser, Restaurants und Gaststuben, gestanden ihre Mogeleien und zahlten nachträglich die Zeche. Ein Mann, der seine Versicherung betrogen hatte, sagte zu seinem Chef, gib mir heute frei, ich muss dringend etwas erledigen. Dann fuhr er 100 Kilometer weit, bekannte seiner Versicherung den Betrug und erstattete den Betrag. Bei den Schuldirektoren erschienen Studenten und offenbarten ihre betrügerischen Manipulationen. Plötzlich Erweckung. Das heißt, das neue Leben in Anspruch nehmen. Die Lehrer des College und die Dozenten der Universität gaben bekannt, dass die Atmosphäre dann in den Lehranstalten sich seit Beginn der Erweckung grundlegend geändert habe. Statt zu protestieren und zu rebellieren, lesen die Schüler und Studenten nun in der Bibel. Die vorher unlösbar erschienen Autoritätsschwierigkeiten seien auf einmal wie weggeblasen. Das neue Leben ist sichtbar geworden. Man fragte auch den Glaubensmann, der gerade in dieser Erweckungszeit predigte und zu tun hatte, was wird eigentlich immer gebeichtet? Was sind so die Hauptkriterien? Er sagte, gebeichtet wird Hochmut, Selbstsucht und Stolz. Vor der Erweckung sprachen die Leute immer von mein Heim, mein Wagen, meine Farm, mein Geschäft, mein Garten. Jetzt, nach dieser Erweckung und Reinigung, so dass sie jetzt auch im neuen Leben leben wollen, ließen sie sich von Jesus enteignen und übertrugen alles dem Herrn. Ihm gehört alles. Er hat das volle Besitzrecht und die Entscheidungsgewalt über ihr Leben übernommen. Merken wir, was das Ziel des Leidens, Sterbens Jesu und Auferstehen für uns sein soll? Das neue Leben soll sichtbar sein. Ehrlichkeit vor Gott und Ehrlichkeit vor den Menschen. Die Frage stellt sich ja, wie sieht es bei mir, bei uns aus? Zum Ende dieses Jahres, sind wir bereit, aufgenommen zu werden in die Ewigkeit? Können wir sagen, danke Herr, wir nehmen nicht nur die Sündenvergebung an, sondern wir leben auch in dem neuen Leben. Können wir das sagen? Er ist Herr. Die Bejahung des Todes Jesu und die Bejahung seiner Auferstehung soll in uns das Neue freisetzen. Damit wir, so wie es Paulus auch an die Thessalonicher schrieb, in 1. Thessalonicher 4, wenn wir den Ton der Posaune hören, die Stimme des Erzengels sagen, ja, hier bin ich, Herr. Nimm mich auf in dein Reich. Denn der Herr sagt ja auch in Johannes 6, wer mich isst, der wird leben für mich, für nichts anderes mehr. Er wird leben um meinetwillen. Das ist Christentum. Das ist Nachfolge Jesu. Und darin dürfen wir stehen. Nicht nur sollen, sondern wir dürfen darin stehen. Alfred Günther, Krankenhausseelsorger, hatte ja dann auch mal, ich möchte mal sagen, vielleicht eine peinliche Frage, denn der Seelsorger ist ja immer derjenige, der fragt, nicht der Patient, ja, gerade wenn es um geistliche Dinge geht. Aber er kam in ein Krankenzimmer, wo andere ihn schon aufmerksam machten, da ist eine Person, die hört schwer. Die hört schwer, die müssen ganz laut reden. Ja, das nahm er sich vor. Er hat sich dann vorgestellt, wer er ist. Aber dieser schwerhörige alte Mann unterbrach das gleich, ja, was er gesagt hat, sondern seine Frage war einfach, sind Sie auch ein Kind Gottes? Sagt der Patient zum Seelsorger. Ja, das war so eine Frage, hat er auch noch nicht gehört. Ja, umgekehrt vielleicht schon. Aber dann hat er doch laut und deutlich in das Ohr dieses Patienten gesagt, ja, ich bin ein Kind Gottes, so und so lange schon und durch den und den geworden. Und dann glänzten die Augen des Kranken und sagten, ja, dann ist ja alles gut. Ja, dann ist wirklich alles gut, wenn man ein Kind Gottes ist. Und er ging dann wieder noch in ein anderes Bett und las dann unter anderem den Liedvers, so nimm denn meine Hände und führe mich einer Frau vor, und die sagte, ja, meine auch. Ja, das heißt also, die Verbindlichkeit mit dem Herrn ist so wichtig. Bist du ein Kind Gottes? Ja, ich bin ein Kind Gottes, musste der Seelsorger demütig antworten. Und freute sich natürlich, dass der Patient auch ein Kind Gottes war. Und das soll unser Herz bewegen, ganz neu, auch am Ende des Kirchenjahres, das Überdenken. Glaube ich nur an Jesus oder lebe ich mit Jesus? Bin ich ihm verpflichtet? Danke ich ihm dafür, für das neue Leben? Oder bewege ich mich noch im Alten, indem ich einfach nur für die Sündenvergebung danke, ansonsten mein Leben selbst bestimme? Je mehr wir erweckt leben, desto größer und stärker wird die Ausstrahlung unseres neuen Lebens in unserer Umgebung. Denn dazu sind wir berufen, sagt Jesus Christus, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Solche, die bleibt in Ewigkeit. Noch einmal diese Verse. Unser Keiner lebt sich selbst. Unser Keiner stirbt sich selbst. Leben wir, dann leben wir dem Herrn. Sterben wir, dann sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben. Wir sind des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Er sei dein und mein Herr. Amen.